Ich habe mich gefragt, was Sie überhaupt von Zukunftsforschung halten. Sie haben sich ja, recht kritisch damit auseinandergesetzt, sehr nachvollziehbar fand ich. Finden Sie das überhaupt eine gute Idee, diese ganze Zukunftsforschungsversuche?
Ja, es ist das Eigeninteresse aller Menschen, sich im Hinblick auf die zu treffenden Entscheidungen des Alltags an den Erwartungen zur Orientierung, die man auf die Zukunft hat. Eigentlich leben ja alle Menschen auf ihre Zukunft hin. Das nächste Jahr, die Kinderplanung oder die Berufsplanung etc. Und dazu gibt es eine Reihe von Annahmen, auf die hin man dann seine Entscheidung ausrichtet. Das ist auch für die Individuen ganz praktikabel. Und man kann auch in jeder Hinsicht das akzeptabel finden. Nur wenn man das jetzt systematisieren will, wie das die angeblichen Zukunftsforscher tun, dann kommt man in Selbstwidersprüche. Die vernünftige Art, die begründete vernünftige Art ist die Hochrechnung. Das machen IFO-Institut und Weltwirtschaftsforum in Kiel. Die sagen die Wirtschaftsentwicklung voraus aufgrund der Hochrechnung der jetzigen Daten. Alle anderen Vorgehensweise sind natürlich Spökenkickerei und Hokuspokus, Self-Fulfilling Prophecy oder was ähnliches. Nach folgendem Muster, wenn propagiert wird, dass das Benzin knapp wird, dann fahren alle nochmal an die Tankstellen, um ihren Tank voll zu machen, weil normalerweise ja nicht alle Tanks aller Autos 100% gefüllt sind. Wenn aber alle, die nur noch einen Vierteltank haben, plötzlich an die Tankstellen fahren, um alle voll zu tanken, dann wird das Benzin knapp. Das ist die Self-Fulfilling Prophecy, die aber als Mechanismus sehr gut bekannt ist. Das bringt gar nichts. Also bleibt nur übrig, sich in der Geschichte zu orientieren. Wir haben Menschen in früheren Zeiten erfolgreich sich auf die Zukunft eingestellt. Und das kann man nachvollziehen. Dadurch wird man Historiker. Und dann ist man auf der gesicherten Seite und kann wirklich vernünftige Begründungen von Aussagen machen, weil man als Historiker meinetwegen 800 Jahre der Geschichte als sein Fach beherrscht. Und darin gibt es pro 100 Jahre 3 Generationswechsel, also 8 × 3 sind 24. Das heißt, 24 Mal hat ein Historiker die Chance kennenzulernen, wie Leute in einer Gegenwart ihre Zukunft einschätzten, was sie daraufhin taten, dann wie sie von der eingetretenen Zukunft her diese Prophezeien bewährt haben oder eben nicht. Und man kann dann als Historiker eine vernünftige Summe aller dieser Bemühungen ziehen.
Wenn man diesen Ansatz nimmt, den Sie jetzt eben geschildert haben, das wäre nämlich meine Frage gewesen, ja, wie soll man Erkenntnisse erzielen, die in die Zukunft weisen könnten? Wenn man jetzt aber diesem Ansatz folgt, könnten Sie denn daraus eine Prognose erstellen?
Ja, das kann man jederzeit. Denn das ist die, ich habe ja einen Lehrstuhl für alttestamentarische Prophetie, das ist die älteste vermittelte Kulturtechnik der Prophetie, nämlich zu sagen, alles, was gegenwärtig ist, ist in einer bestimmten Weise so entstanden, hätte aber auch anders entstehen können, wenn die Schlacht verloren gegangen wäre, wenn das Volk durch eine Seuche dezimiert worden wäre, wenn die Ernte schlecht ausgefallen wäre etc., dann wäre die Geschichte anders verlaufen. Nun weiß man, dass alles, was real ist, nur ein kleines Ausschnittchen aus einer unvergleichlich viel größeren Zahl von Möglichkeiten ist. Prophetie im alttestamentarischen Sinne bezieht sich also auf viele der Möglichkeiten, die hätten realisiert werden können, nicht aber realisiert wurden aufgrund eben solcher Zufälligkeiten, Wetterkonstellationen oder eine Schlacht geht verloren oder Kaiser hat Kopfschmerzen oder was immer. Und man bezieht dann diese gegebenen Möglichkeiten in die Zukunftsvorstellung ein. Das heißt, in der Zukunft realisiert sich immer auch das, was als Möglichkeit in einer jeweiligen Gegenwart auf der Grundlage einer notwendigen Entscheidung an einem bestimmten Tag zur bestimmten Stunde muss entschieden werden, nicht dazu kam. Aber im Laufe der nächsten 10, 15, 20 Jahre kommen alle die Dinge wieder zum Zuge, die als Möglichkeiten im Raum stehen und auf die kann man sich orientieren. Und dann ist eine vernünftige Prophetie, rechnet mit der Möglichkeit. Rechnet damit, dass es eine Seuche geben kann. Rechnet damit, dass der Verkehr nicht flüssig organisiert werden kann, weil durch den Erfolg der Güterproduktion auf der Straße etc. der Verkehr nicht mehr berechenbar ist und so weiter. Das heißt, es rechnet mit den anderen Möglichkeiten, die ihr euch durch eure Entscheidung glaubt, vom Halse gehalten zu haben. Aber in der Geschichte ist es so, dass nichts ausscheidet durch die Wahl von irgendwelchen Potentaten. Das ist eine Zufallsentscheidung über bestimmte Aspekte dessen, was der gerade im Kopf hat oder was der im Bett hat oder was immer. Und das reicht nicht hin, um sich auf die Gesamtheit der Möglichkeiten, die in einer Zeit gegeben sind, zu orientieren. Und das ist das, was die Prophetie im alttestamentarischen Sinne ausmacht. Rechnet mit den anderen Möglichkeiten. Das ist alles.
Das hieße aber jetzt, wenn ich aus heutiger Sicht versuche, Prognosen zu erstellen, dass ich sagen muss, es könnte so oder so kommen.
Nein, das kann man nicht sagen. Es könnte nicht so oder so sein, wenn ich mit den Möglichkeiten rechne, haben wir die Chance, uns auf eine der Möglichkeiten, die für uns in besonderer Weise günstig oder förderlich erscheint, einzulassen. Und wenn wir uns auf eine dieser Möglichkeiten einlassen, dann werden die anderen geschwächt und dann tritt das Gewicht der Entscheidung tatsächlich zugunsten der besseren Möglichkeit, der besseren Alternativen. Denn es geht immer darum, Alternativen zu haben. Wenn die Kanzlerin sagt, es gibt keine Alternativen, dann ist sie keine Politikerin. Denn Politik heißt seit antiken Zeiten, dafür zu sorgen, dass es immer Alternativen gibt. Wenn es keine Alternativen gäbe, braucht man keine Regierung, braucht man keinen Fürsten, niemanden. Denn dann ist ja Sachzwanglogik das Einzige, was es gibt, wozu braucht man dann noch regieren. Das war immer schon falsch. Es ist das menschlich Wichtige in der Organisation des Überlebens, Alternativen zu haben. Man nennt das modern Optionen. Sie sehen das an der Börse. Profibörsianer setzen nie auf eine bestimmte Entwicklung, sondern sie berechnen verschiedene Möglichkeiten und reagieren darauf, dass diese Möglichkeiten sich durchsetzen. Das heißt, sie gehen Put and Call gleichzeitig in unterschiedlicher Hinsicht. Sie sichern sich gegenseitig ab, sodass sie am Ende nie verlieren. Es sei denn, die Dilettanten, so die Kleinbürger, die auch mal mitspielen wollen, verlieren das Geld, weil sie denken, da geht es alles mit normalen gesellschaftlichen Zuständen. Nein, es ist aber nicht so. An der Börse wird bewusst darauf spekuliert, dass Nicht-Profi gar nicht verstehen, was dieses Spiel eigentlich ist.
Das heißt, wenn ich eine Zukunftsprognose treffe, heißt es gleichzeitig, sie auch aktiv zu gestalten, damit sie eintreten können?
Richtig. Wenn ich eine Prognose stelle, dann gucke ich mir an, welche Möglichkeiten gibt es. Und zum Beispiel das Phänomen der Vorsorge. Wir haben nicht damit gerechnet, aus Machtarroganz, aus kapitalistischer Überlegenheitsarroganz, aus Durchsetzungsarroganz, Kapital schafft alles, auch Viren, eben nicht einmal versorgt zu sein mit Schutzkleidung und Atemmasken, weil wir mit dieser Möglichkeit nicht rechnen. Das aber ist das Zeichen der Dummheit. Wer mit den Möglichkeiten nicht rechnet, ist prinzipiell dumm und kein Politiker und auch kein Unternehmer und kein Entscheider, sondern einfacher Bankspieler, der alle Menschen benutzt, um seine eigenen Ziele, privaten Ziele durchzusetzen. Man muss damit rechnen. Also muss Vorratshaltung entstehen. Sie müssen sich vorstellen, was das in historischer Bedeutung für eine Dimension hatte. Als Josef, einer der Brüder, die dann in der Not Israels sozusagen sich umguckten, was können wir jetzt in der Welt werden, und den sie verstoßen hatten und den sie massakrieren wollten, weil er so intelligent war und den sie ausstoßen wollten, wird Ministerpräsident des Pharaos. Warum? Weil er dem Pharao einen Traum deuten konnte. Der Pharao hatte von 7 fetten und 7 mageren Kühen geträumt. Der Tradition nach müssten die Priester in der Lage sein, dem Pharao, dem Herrscher, diesen Traum zu erklären. Der Einzige, der eine vernünftige Erklärung fand, war eben Josef, der Israelit. Er hat ihm gesagt, es gibt 7 fette Jahre und es wird dann 7 Jagerjahr geben. Deswegen müssen wir in den 7 fetten Jahren Speicher bauen und müssen Getreide speichern und Vorrat anlegen. So kam es auch. Er wurde Ministerpräsident, er konnte die Entscheidung treffen, die Speicher wurden gebaut, die Speicher waren voll. Und das ganze umliegende Volk der Dummen, inklusive der Israeliten, die alle hungerten, mussten zum Pharaonenhof pilgern, um sich dort ernähren zu lassen. Das war sozusagen der Beginn der Geschichte oder des geschichtlichen Denkens. Das geschichtliche Denken heißt, immer denken mit den Möglichkeiten, die scheinbar ausgeschlossen sind, aber als Möglichkeiten, gerade als Möglichkeiten, immer weiter existieren. Das heißt, sie werden prinzipiell im Hinblick auf die Fähigkeit zu entscheiden, immer gezwungen, mit all den Möglichkeiten, die sie nicht wählen, trotzdem zu rechnen. Und das ist das Bedeutende. Ein Historiker als Politiker, ein wirklicher Prophet, ein Prognostiker, weiß, welchen Einfluss die nicht gewählten Möglichkeiten haben. Denk an die DDR. Die DDR-Führung hat nie daran geglaubt, dass dieses System untergehen kann. Ochs und Esel halten den Lauf des Sozialismus nicht auf. Das waren aber die Ochs und Esel, die das geglaubt haben. Hätten sie damit gerechnet, dann hätten sie sich auf völlig andere Weise verhalten, hätten ein völlig anderes Entscheidungsverhalten an den Tag gelegt, hätten ihre Bevölkerung mitgenommen bei den Entscheidungen, die anstanden, und das Desaster wäre ersperrt geblieben.
Nun haben Sie schon analysiert, was in der Vergangenheit sozusagen nicht beachtet worden ist, sodass man eben jetzt in dieser Situation auch ist. Aber wenn man jetzt aus der heutigen Position versucht, in die Zukunft zu schauen, da gibt es ja einige, mit denen Sie sich auch kritisch auseinandersetzen. Und zum Beispiel sagt einer, wir sind jetzt an diesem Punkt der Bifurkation. Gerade jetzt ändert sich etwas Grundlegendes. Viele sagen auch, die Welt wird nicht mehr so sein, wie sie mal war. Würden Sie dem zustimmen?
Nein, das sind völlig unsinnige Aussagen. Empirisch ist es so, dass nach allen Katastrophen sich nichts geändert hat. Es wurde nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs die UNO und die UNESCO eingerichtet. Hat sie was bewirkt? Nein. Gab es weniger Kriege? Nein, im Gegenteil. Es gab latent über die Zeit jeweils 40 Kriege, die in der Welt stattgefunden haben. Hat man aus der Bankenkrise 2008, 2009 irgendwas gelernt? Nein. 2010 ging die Spekulationswelle, das Hasardeurspiel der Banken in noch viel extremerer Weise weiter, als es zum Katastrophe von 2008 geführt hat. Es ist immer in der Weltgeschichte so. Man hat aus der Geschichte niemals gelernt, außer in den Fällen, in denen man durch die Beschneidung des Machtwahnsinns bei Bankern oder Adolf Hitler oder Stalin oder was immer, durch die Beschneidung des Machtwahnsinns eine bestimmte Zeit Ruhe hatte vor den Irrtümern, die immer aus Allmachtswahnsinn entstehen. Und das ist die einzige Möglichkeit, die man in der Geschichte hat. Die Katastrophe ist nichts anderes als eine zeitweise Stillstellung der Allmachtsfantasien von Bankern, von Diktatoren, von Popen, von Religionsstiftern und Begründern irgendwelcher Weltanschauungen. Mehr kommt nicht heraus. Es ist noch nie etwas nach einer Katastrophe geändert worden.
Aber könnte man sich vorstellen, dass das jetzt vielleicht passiert? Oder
nein, das kann man sich nicht vorstellen, denn jetzt zu sagen, es wird sich ändern, ist nichts anderes als Augenwischerei für heute. Die Leute sagen, ja, ihr braucht euch ja gar nicht aufzuregen, dass wir keine Fürsorge getrieben haben. Ihr braucht ja gar nicht aufzuregen darüber, dass wir alles falsch gemacht haben, weil wir in unserem Machtwahnsinn glaubten, uns das passiert so etwas nicht. Das geht bei den dummen Chinesen vielleicht, aber bei uns doch nicht. Das wird alles weggewischt, indem man sagt, aber jetzt ändert sich dafür auch alles. Es ist reine Ideologie, es ist Augenwischerei, es ist Volksverdummung vom höchsten Grade. Alle, die jetzt sagen, die Lehre daraus wird der Optimismus der Zukunft sein, sind Volksverdummer, die ihr Süppchen kochen auf der Art und Weise, wie ihre eigene Verantwortlichkeit durch das Gerede von der zukünftigen Lehre besser werden entstanden sind. Das ist der Sündenstolz von früher. Das heißt, die Leute haben kräftig herumgevögelt, sind durch die Welt gegangen, Verbrechen begangen, in der Gewissheit, wenn sie nach Hause kommen, empfängt sie der Vater, der verlorene Sohn ist in höheren Ehren als der, der redlich seine Arbeit geleistet hat, denn es ist ja besser zu vergeben, die großen Sünden, denn dann ändert sich ja endlich was. Der brave Mann, der auf dem Feld seinen Acker betrieben hat, das Vieh gezüchtet hat, dafür sorgt, dass der Betrieb weiterging, wird missachtet. Aber der Sünder wird hofiert. Und das ist in der Geschichte so, weil es kulturanthropologisch, aber auch aus der Menschheitsgeschichte festgelegt ist, dass dieses Verhalten einen Gewinn abwirft, nämlich, dass die Mächtigen mächtig bleiben. Und daran ist die Evolution interessiert, weil Stabilität nur durch Macht entsteht. Und die Katastrophen entstehen immer dann, wenn die Macht sich als ohnmächtig erweist. Die Ohnmacht der Macht ist das Schlimmste, was einem gesellschaftlichen System passieren kann.
Aufklärung heißt für Sie Enttäuschung. Das finde ich interessant, dass man eben seine Täuschungen verliert.
Sehr richtig, sehr richtig. Da haben Sie ganz das Entscheidende gesagt. Wenn wir sagen, aufklären müssen wir Leute, die Vorurteile haben, wie zum Beispiel gegen Fremde. Aufklären müssen wir Leute, die Vorurteile gegen Migration haben. Aufklärung über Leute, die einen falschen Begriff von Nationalismus haben und so weiter. Dann heißt das, wir müssen sie von ihrer Täuschung durch diesen falschen Begriff von Fremden, falschen Begriff von Migration, Nation befreien. Wenn man jemanden von der Täuschung befreien will, dann kann man ihn nur enttäuschen. Also ist alle vernünftige Aufklärung seit Mitte des 18. Jahrhunderts eine große Kette der Enttäuschung. Jeder Mensch, der Vernunft hat, ist von der modernen Kunst enttäuscht. Aber genau das ist ihre Leistungskraft. Sie glaubt nicht mehr an den Budenzauber, dass Künstler kleine Götter sind, die irgendwas in die Welt setzen können, was über alles hinausgeht, die Zukunft voraussehen, all den Unsinn, den der Geniekult oder Gotteskult in die Welt gebracht hat. Nein, die Realität sieht ganz anders aus. Und das heißt enttäuscht sein. Aber der Fortschritt der Menschheit besteht darin, angesichts der Wahrheit dessen, was der Fall ist, zu bestehen. Ich habe einen Vorschlag für den Papst gemacht. Der Papst wollte das Glaubensbekenntnis ändern, indem er steht und führe uns nicht in Versuchung, lieber Gott, hüte uns vor der Versuchung. Nein, der Spruch muss heißen und führe uns in Versuchung, damit wir uns in der Versuchung bewähren können. Das ist der Sinn von Versuchung. Also geht es darum, in der Enttäuschung über den ausbleibenden Budenzauber, Enttäuschung über den allmächtigen Gott, Enttäuschung über die Weltregierung und all diese schönen Fantasien, standhaft zu sein, mannhaft zu bleiben, nicht zu kapitulieren, dennoch Mensch zu sein, dennoch Künstler zu sein, dennoch Unternehmer zu sein, der alle diese Geschichten akzeptiert als das, was die Wahrheit ist und nicht aufgibt in seinem Programm des Humanismus oder der Menschlichkeit oder wie auch immer Sie das historisch bezeichnet haben.
Gibt es da Erkenntnisse in dieser Krise, wo Sie sagen, oh, da bin ich enttäuscht oder da sind Menschen enttäuscht worden, ja, im positiven Sinne?
Ich sehe um mich herum, selbst unter Menschen, denen ich das bisher nicht zugetraut habe, dass sie zugeben, enttäuscht zu sein und erkennen, dass das die Basis für eine produktive Arbeit in der Zukunft ist. Sich nicht abfrühstücken zu lassen, sich nicht zu begöschen, die Krise wird jetzt alles anders machen, wir haben überhaupt nichts zu tun, das läuft alles wunderbar, die Krise ist dazu da, uns zu bekehren und zu besseren Menschen zu machen, alles Schwindel. Nein, die sagen, so, wir lassen uns diesen Schwindel der Propaganda-Ideologie von mächtigen Kapital oder Politik oder Sozial nicht mehr zumuten. Wir packen an. Wir machen das, was man als richtig vertreten kann und lassen uns nicht mehr beirren durch irgendwelche großartigen Versprechen im Hinblick auf die bessere Zukunft. Kein Teufel glaubt mehr an die bessere Zukunft. Es geht um die Gegenwart und die zu bewahren und nicht alles zu verschieben auf das Reich Gottes, zu verschieben auf die Zukunft, zu verschieben auf die Welt der Kinder. Hauptsache, es gibt eine Vorstellung von der wunderbaren Zukunft, dann können die Leute hier im Dreck versaufen. Nein, das wird nicht mehr akzeptiert.
Was wäre ein Beispiel?
Die Krise hat gegenwärtig ziemlich deutlich werden lassen, wer tatsächlich etwas im Kopf hat und wer nicht. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Alle, die sich verführen lassen zur Euphorie, zur Rederei über das ganze andere und das neue, die neue Welt und so, sind eigentlich Leute, die Propagandisten sind oder eben Vertreter von Idiotismus, welcher Art auch immer, religiöser oder wirtschaftlicher oder politischer Idiotismus. Und das ist jetzt das Entscheidende, die harten Tatsachen anzuerkennen. Das heißt, zum Beispiel Mutationen von Viren sind in der Natur etwas völlig Selbstverständliches. Ein völlig anderes Verständnis, etwa zu sagen, die Wissenschaftler haben sich selbst als die größten Dummköpfe erwiesen, als sie den Begriff des Anthropozäns entwickelt haben, also des neuen Erdzeitalters, das durch die Macht der Menschen bestimmt würde. Die Welt wird durch die Menschen gemacht. Völliger Irrsinn. Was wir sehen in der Ökokatastrophe, Klimakatastrophe, ist ja gerade das Gelten der Naturgesetze und nicht die Macht der Menschen. Das ist doch gerade Witz. Also anzuerkennen, wir haben keine Macht über die Natur. Wir müssen uns arrangieren. Wir müssen durchkommen, wie alle anderen Lebewesen. Strategien des Überlebens entwickeln. Vernunft zeigen im Hinblick auf Anpassungsfähigkeit gegenüber eben diesen alltäglichen natürlichen Vorgängen wie Mutationen von Viren. Wir leben von diesen Kleinstlebewesen. Wir haben viel mehr Fremdleben in uns, als wir selber haben. Jeder Mensch besteht zu einem höheren Maße aus Biomasse fremder Lebewesen. Das ist die Basis unseres Lebens. Also wie kommen wir dazu, jetzt plötzlich gegen die Viren anzutreten, als seien sie der Gott bei sei uns? Das ist doch absurd alles. Das sind Schwächlichkeiten von Leuten, die von der Natur nichts verstehen, aber eben Gott sei Dank auch vom lieben Gott nichts. Denn der lässt sich auch nicht länger betrügen.
Herr Bock, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.